Also wir wollen uns heute Morgen mit dem Hiskia-Tunnel beschäftigen unter dem Titel Ein Tunnel macht Heilsgeschichte. Und das schließt eigentlich direkt an das Thema, das wir letztes Mal hatten am Bibelstudientag, nämlich auf den Spuren von den frühen Königen Israels. Wir haben uns beschäftigt letztes Mal mit der Eroberung Jerusalems durch David. Das gibt uns den Einstieg ins Thema. Wir müssen nämlich, um die Bedeutung des Hiskia-Tunnels wirklich erfassen zu können, einiges über die Geschichte Jerusalems wissen. Um 1004 vor Christus eroberte David die Jebusiterstadt Jerusalem. Und wie man das hier sieht auf dieser archäologischen Rekonstruktionszeichnung, Jerusalem war damals ein ummauertes Städtchen am Südabhang des Berges Zion oder Moria, wie er auch heißt. Das haben wir letztes Mal gesehen, 2. Samuel 5 und 1. Chroniker 11 berichten darüber. Man stellt sich die Frage in diesem Zusammenhang, warum war die Stadt damals nicht auf die Bergspitze gebaut worden? Das wäre ja strategisch viel besser gewesen. Nun, der Grund liegt darin, die wichtigste Quelle und Wasserversorgung von Jerusalem damals, das war die Gihon-Quelle. Ich habe auf dem Blatt alle Stellen aufgeführt in 1. Könige und 2. Chronik, wo diese Quelle erwähnt wird. Das war die wichtigste Wasserversorgung, weil es eine ganzjährige Quelle war, die bis zu 50.000 Liter pro Stunde liefern konnte. Die Quelle war aber ganz unten im Kidrontal. Ganz da unten im Kidrontal. Eine Stadt in einem Tal unten zu bauen, das wäre ja eine Verrücktheit gewesen. Denn von allen Bergen rundherum hätte man sie leicht erobern können. Aber die Stadt sollte auch nicht so weit von der Gihon-Quelle weg sein, dass man sie eben hier oben auf die Bergkuppe von Zion gebaut hätte. Und deshalb machte man einen Kompromiss. Man sagt dem in der Mathematik eine Optimierung, oder? Das führte zu diesem Mittelding. Jerusalem am Südabhang des Berges Zion oder Moria. Durch diese natürliche Beschaffenheit dieser Gegend blieb die Bergspitze Zions frei. Und das ist sehr wichtig, denn später sollte hier und nur hier der Tempel Gottes, der Tempel des Gottes Israels, gebaut werden. Und die Lage der Quelle, der Gihon-Quelle, hat also die Jebusiter, die nicht Israeliten waren, gezwungen, die Stadt so zu bauen, dass die Bergspitze immer frei blieb. Ich habe da einige Stellen angegeben, 2. Samuel 24, wo man dann sieht, wie David nach der Eroberung Jerusalems die Bergspitze von einem Jebusiter abgekauft hatte. Für 6 Kilo Gold. Und später, 2. Chroniker 3,1, hat dann Salomo dort den Tempel gebaut. Diese Bergspitze von Zion, die wird schon erwähnt, so ganz nebenbei, in Josua 15, Vers 8, beziehungsweise 18, Vers 16, wo die Grenzen beschrieben werden der Stämme Israels. In Hesekiel 43, Vers 12 wird auch gesagt, dass der Tempel auf der Bergspitze stehen wird, der zukünftige. Also, das war Gottes Vorsehung, um die Stadt so frei zu halten. Ja, man sieht's nicht gut, aber vielleicht kann man es erraten. Oder wir sollten die Bilder heute nachmittags nochmal ansehen, dann geht's nämlich mit den Lichtverhältnissen. Da haben wir den Tempelplatz, nicht wahr? Das ist also die Bergspitze von Zion. Speziell der Fels in der Oma-Moschee, das ist der höchste Punkt von Zion. Aber die Stadt war also hier auf diesem Südabhang gebaut worden, während da unten im Kidrontal die Gihon-Quelle ist. einfach ein zweites Bild, wo man das noch ein bisschen besser sieht, das alte Jerusalem hier in diesem Bereich am Südabhang. Da oben der Tempelplatz. Die Gihonquelle ganz da unten im Kidron-Tal. Jerusalem wurde zur Hauptstadt Israels. Und es war die auserwählte Stadt, die schon 21 Mal erwähnt worden war im 5. Buch Mose, dass dort einmal der auserwählte Ort für die Opfer sein werde. Nun, wir können drei Gründe nennen, warum genau Jerusalem erwählt worden war. Jerusalem liegt nämlich erstens im Mittelbereich zwischen Nord und Süd. Das ist gut für die Erreichbarkeit für alle 12 Stämme. Zweitens, Jerusalem lag im Hochland. Das sollte die Erhabenheit dieser Stadt ausdrücken. Und drittens, Jerusalem war so gelegen, dass die Grenze zwischen Juda und Benjamin hier über den Berg hinauflief bis zur Spitze. Also Benjamin, das war dieser Bereich, und Juda, dieser Bereich da drüben. Übrigens, später verlief die Grenze genau zwischen dem Tempelhaus, das da war, wo heute die Oma-Moschee ist, und der davor gegen Osten stand. Genau zwischendurch. So dass das Tempelhaus im Bereich von Benjamin war. So war das vorgesehen in 5. Mose 33, Vers 12, wo es heißt, dass der ewige Gott zwischen den Schultern Benjamins wohnen wird. Mit Schultern sind gemeint die beiden Bergabhänge von Zion, von Süden und Norden. Gott sollte also zwischen den Schultern von Benjamin wohnen. Aber dadurch, dass Jerusalem selbst so geteilt war auf zwei Stämme, so konnte kein einziger Stamm irgendwie sich als allein erhaben und autonom betrachten. Später ist die Stadt dann gewachsen. Aber zuvor noch, letztes Mal haben wir gesehen, wie die jebusitische Wasserversorgung das Einfallstor war für David, um Jerusalem zu erobern. Wir haben hier in dieser Zeichnung die Gihonquelle, ganz unten im Tal. Hier ist oben auf dem Bergabhang ist die Mauer, die Stadtmauer. Also jetzt sieht man, wie die Quelle deutlich außerhalb der Stadt gelegen war. Aber die Jebusiter haben einen Tunnel gebaut, einen langen Tunnel bis zur Quelle. Und so konnten sie jeweils von der Stadt aus unter der Stadtmauer hindurchgehen und hier das Wasser von der Gihonquelle hinaufnehmen. Aber David, das haben wir letztes Mal gesehen, hat gesagt, wer zuerst die Wasserleitung erreicht und Jerusalem erobert, der wird der Oberste der Armee werden. Und so hat Joab es gewagt, hier in die Quelle einzudringen. Er ist diesen Schaft hinaufgegangen, ist nach Jerusalem hineingekommen und konnte die Jebusiterstadt so erobern. Ja, man sieht es nicht gut. Das ist nicht Joab, aber so ist er hinaufgegangen, diese Wasserleitung, und hat Jerusalem dadurch erobert. Später hat Salomo die Stadt nach Norden erweitert. Man sieht das jetzt auf dieser Rekonstruktionszeichnung sehr schön. Auf den höchsten Punkt hat er den ersten Tempel, den salomonischen Tempel, gebaut. Die Stadtentwicklung ging dann in der Zeit der Könige weiter. Hier noch ein Querschnitt durch den Salomo-Tempel. Man sieht, der Fels der Oma-Moschee liegt da im Allerheiligsten. Das ist diese Bergspitze, die eben schon im Buch Josua, wie gesagt, erwähnt wird. Nun sehen wir drei Phasen. Hier unten das alte Jerusalem, wie David es erobert hatte. Ein kleines Städtchen. Salomo hat nach Norden die Stadt so erweitert. Und in der Zeit der Könige, und das ist eben auch die Zeit von Hiskia, wuchs die Stadt immer mehr nach Westen. Das ist also die dritte Phase der Entwicklung Jerusalems. Das ist nicht sichtbar. Das ist die Gihonquelle. Und jetzt wollen wir uns ja mit, kann man kurz das ausschalten? Jetzt wollen wir uns mit Hiskia beschäftigen und wir fahren dann weiter, sobald wir beim Tunnel selber sind. König Hiskia wird erwähnt in 2. Könige 18 bis 20, 2. Chroniker 29 bis 32 und im Propheten Jesaja in den Kapiteln 36 bis 39. Ferner noch in einer Reihe von anderen Stellen, ich habe die hier auf dem Blatt alle aufgeführt. Aber das zeigt uns, dass dieser König ein ganz besonders wichtiger König war, dass er so ausführlich beschrieben wird in der Bibel. Mehr als andere Könige. Seine Herrschaftszeit dauerte 29 Jahre. Das heißt also, ab circa 726 bis circa 697 vor Christus. Damit war er ein Zeitgenosse von dem Propheten Jesaja. Ab 726 war er zuerst noch Co-Regent, also Mitkönig mit seinem Vater Ahas. Aber ab circa 716 vor Christus wurde er Alleinherrscher. Sein Name Hiskia oder Jehiskia, das ist ein Schreibfehler, hebräisch Chizkia oder Chizkiyahu, Jehiskiyahu, es gibt also diese drei verschiedenen Formen in der Bibel. Sie bedeutet alle, der Herr macht stark. Wird sehr wichtig sein für das Weitere. Das prägt das ganze Leben dieses Mannes, das Bewusstsein, dass der Herr allein Kraft und Stärke gibt. Nämlich, sobald er Alleinherrscher geworden war, bewirkte er eine totale Reformation in Israel. Hiskia renovierte den Salomo-Tempel, führte die alleinige Anbetung des Herrn wieder ein, und erneuerte den Bund zwischen dem Herrn und dem Volk Israel neu. Das ist in 2. Chroniker 29. Nicht 1. 2. Chroniker 29. Er vernichtet die Götzen und deren Kultstätte, inklusive übrigens die eherne Schlange von Mose, die hatte man nämlich später begonnen anzubeten. Ein Kultgegenstand daraus gemacht. Darum hat er sie gerade zu Staub zerschlagen. Ferner setzte er die Passafeier auf ganz eindrückliche Art wieder neu ein und lädt die übergebliebenen der 10 Stämme, die ja politisch abgedrängt waren im Norden, die lädt er ein mit Boten, sie sollen doch nach Jerusalem kommen und mit ihnen zusammen in Jerusalem das Passafest feiern. Also eine gewaltige Reformation, eine Sicht für das 12-stämmige Volk Gottes, obwohl das Volk damals gespalten war. Lädt er sie ein, sagt aber, ihr müsst eure Schuld Gott bekennen und dann dürft ihr kommen. Weiter sehen wir Hiskias Interesse an Gottes Wort. Es waren nämlich Hiskias Männer, die die Sprüche von Salomo gesammelt haben, die uns überliefert sind in Sprüche 25 bis 29. Die gab es also separat vorher, aber die Leute, die Männer Hiskias, haben das zusammengestellt zu diesen Kapiteln. Um 712 vor Christus wurde Hiskia todkrank. Es war ein Drama. Und er flehte um Heilung, um Genesung, und Gott erhörte dieses Gebet und schenkte ihm ausdrücklich 15 weitere Jahre dazu. Und nun all diese wichtigen Dinge, die wir jetzt betrachten werden heute, in Verbindung mit dem Tunnel und so, das geschah in dieser Zeit, die Hiskia einfach noch dazu. Außenpolitisch war Hiskia ebenso sehr erfolgreich. Er erweitert nämlich die Grenzen zum Philisterland hin und zettelte einen Aufstand, eine Rebellion an gegen das assyrische Weltreich. Also sein Königreich war damals tributpflichtig gegenüber den Assyrern und er hat sich gesagt, was soll das? Wir sind Gottes Volk und wollte nicht mehr bezahlen. Aber das hat Konsequenzen gehabt. Dies führt nämlich zur Invasion der Assyrer unter Sanherib im Jahr 701 vor Christus in Juda. Diese Invasion war schon in der Prophetie bekannt, denn Micha, das kann man für sich zu Hause nachlesen, hat in Kapitel 1, Vers 8 bis 16 diesen Feldzug von Sanherib eindrücklich beschrieben, detailliert. Wie also Stadt um Stadt erobert werden wird durch die Assyrer. Aber es heißt dort deutlich, ich habe das auf dem Blatt zitiert, diese Invasion wird gehen bis an das Tor meines Volkes, bis an Jerusalem. 1, Vers 9. Und in Vers 12, denn von Seiten des Herrn ist Unglück zum Tor Jerusalems herangekommen. Es war nämlich so, Sanherib hat eine Invasion gemacht in ganz Judäa, Südisrael. Dann wollte er schließlich auch die Hauptstadt erobern und belagerte sie, aber das ging nicht. Dann griff Gott ein. So war also die Invasion nur bis ans Tor von Jerusalem und nicht weiter gekommen. Hiskia hatte nämlich schon erlebt, was das abgespaltene Nordreich erleben musste einige Jahre vorher. Er hatte die Belagerung und den Untergang Samarias. Samaria, das war die Hauptstadt der 10 Stämme im Norden, so wie Jerusalem die Hauptstadt war im Süden. Er hat erlebt, wie die Assyrer 722 vor Christus Samaria belagert und vollständig verwüstet haben und die 10 Stämme dann in die Gefangenschaft weggeführt haben. Nun, Hiskia stellte sich die Frage, irgendwann könnte das auch uns mal blühen. Wie könnte Jerusalem davor verschont werden, dass nicht das Gleiche geschieht wie mit Samaria, der Hauptstadt des Nordens? Und er wusste, es gibt einen gewaltigen Schwachpunkt in Jerusalem, und das ist die Wasserversorgung. Die Gihon-Quelle liegt nämlich außerhalb der Stadt. Also wenn ein Heer kommt gegen Jerusalem, dann brauchen sie nur die Wasserquelle zu verstopfen und abzudichten, und schon kann man das Volk in der Stadt verdursten lassen. Also ihm war klar, ich muss die Wasserversorgung der Stadt zuerst sichern, bevor wir einen Aufstand gegen die Assyrer wagen. Und man muss in diesem Zusammenhang sich ganz klar vor Augen halten, die Assyrer waren damals das Weltreich. Sie hatten also die große Macht im gesamten Nahen Osten. Sie waren gefürchtet für ihre Brutalität. Sie waren bekannt dafür, dass sie den Gefangenen Glieder abschnitten, Nase, Zunge und so weiter. Oder auch bei lebendigem Leib die Gefangenen häuteten. Also die ganze Welt war in Schrecken. Das Wort Assyrien, das war so wie im Nahen Osten das Wort Saddam Hussein. Etwa so. Und Hiskia, König von einem kleinen Reich, hatte den Mut, den Aufstand gegen die Assyrer zu wagen. Aber er sagte sich, dann muss die Wasserversorgung der Stadt gesichert werden. Und das führt uns nun zu unserem Thema vom Hiskia-Tunnel. Wir lesen aus 2. Könige 20, Vers 20. Abschließend über das Leben von Hiskia wird gesagt: Und das Übrige der Geschichte Hiskias und alle seine Macht und wie er den Teich, das ist der Siloa-Teich, und die Wasserleitung, das ist der Hiskia-Tunnel, gemacht und das Wasser in die Stadt geleitet hat, ist das nicht geschrieben in dem Buch der Chronik der Könige von Juda? Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern. Wir sehen hier, dass diese Leistung wird als die große Lebensleistung von Hiskia hingestellt. Dann die zweite Stelle, 2. Chroniker 32, Vers 20. Auch so abschließend über sein Leben wird gesagt: Und er, Jehiskia, verstopfte den oberen Ausfluss der Wasser des Gihon und leitete sie unter dem Boden westwärts nach der Stadt Davids. Und Jehiskia hatte gelingen in all seinem Tun. Nun, Jehiskia hat also Folgendes gemacht. Er hat das Wasser der Gihon-Quelle über einen ganz neuen Kanal unterirdisch abgeführt, direkt in die Stadt hinein. Dieser Kanal wurde entdeckt 1839 von Edward Robinson, einem Engländer. Ein S-förmiger langer Kanal von 533 Metern. Und zwar durch den karstigen Felsen hindurchgeschlagen. Die Höhe liegt zwischen 1,5 Meter bis 5 Meter, sehr unterschiedlich. Die Breite liegt zwischen 55 und 65 Zentimetern. Dieser Tunnel wurde von beiden Seiten her gleichzeitig gegraben. Und das Überwältigende an der Sache ist, beim Treffpunkt der beiden Gräbertruppen hatte man nur wenige Zentimeter Abweichung. Und das hat er selbstverständlich ohne Laser gemacht. Also völlig unverständlich, wie das damals möglich war. Die Höhe des Felsens über dem Kopf beim Treffpunkt war etwa 45 Meter. Das Gefälle von diesem mehr als einen halben Kilometer langen Tunnel beträgt 2 Meter. Also ein sehr leichtes Gefälle und hat also alles so präzis geklappt. Man kann sagen, eine Ingenieurleistung sondergleichen, aufsehenerregend, einzigartig. 1880 hat man dann innerhalb von diesem Tunnel noch eine Inschrift entdeckt. Ich werde sie dann bei der zweiten Serie der Bilder zeigen. Ich hoffe, man sieht dann etwas davon und kann es auch lesen. Eine originale Inschrift, wo die Gräber noch festhalten, diesen ergreifenden Moment, wo sie sich getroffen haben, als sie von beiden Seiten gekommen waren. Die Schrift ist selbstverständlich vorexilisches Althebräisch, also die Schrift sieht ganz anders aus als die hebräischen Bibeln, Druckbibeln von heute. Das ist die Schrift, wie man vor der babylonischen Gefangenschaft geschrieben hat. Und wenn man diese Schrift sieht, hat man einen genauen Eindruck, wie zum Beispiel Jesaja geschrieben hat, wie sein Buch original ausgesehen hat im Schriftbild. Hier die Übersetzung von dieser Tafel. Dies war der Durchbruch. Und dies war die Angelegenheit mit dem Durchbruch. Als die Gräber noch die Hacke schwangen, ein jeder in Richtung seines Kollegen, und als noch 3 Ellen zu durchgraben waren, da wurde die Stimme eines jeden, der zu seinem Kollegen rief, gehört. Denn es gab einen Spalt im Fels, von Süden und von Norden. Und am Tag des Durchbruchs schlugen die Gräber, ein jeder in Richtung seines Kollegen, Hacke gegen Hacke, und da flossen die Wasser von der Quelle zum Teich, über eine Länge von 1200 Ellen. Also ergreifend, plötzlich konnte das Wasser von der Gihon-Quelle hinein in die Stadt fließen bis zum Siloa-Teich. 1200 Ellen, da kann man schön umrechnen, wie lang diese Elle war. Und man sieht beim Umrechnen, es ist die kleine Elle, die da verwendet worden ist. Nicht die Königselle, wie sie verwendet wurde für den Tempel. Gut, jetzt schauen wir ein paar Bilder an. Es geht nicht. Man sieht nichts, oder da hinten. Ja, wir müssen das heute Nachmittag zeigen. Mach mal schnell weiter. Vielleicht sieht man einzelne Bilder. Das ist der Hiskiat-Kanal, unterirdisch. Das ist genau der Ort des Treffpunkts der Gräber, wo sie sich also nur um ein paar Zentimeter verschoben erreicht haben. Das ist die Inschrift, aber mit Lesen ist jetzt nichts. Das ist der Teich, der Siloa-Teich am anderen Ende. Ja, und dieses Prisma darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Schauen wir es schon mal schön an. Das ist das sogenannte Taylor-Prisma, wo Sanherib seinen Feldzug gegen Hiskia beschreibt. Das ist also ein originaler Bericht der Assyrer über diese Sache, die wir aus der Bibel näher anschauen werden. Das ist sehr interessant, wenn man dann diese beiden Berichte miteinander vergleicht. Gut, jetzt kann man abstellen. Also Hiskia hat das Volk Gottes geliebt, wollte, dass das Volk Gottes nicht fremden Mächten dienen muss, und darum hat er den Aufstand gegen die Assyrer gewagt, aber zuerst die Wasserversorgung gesichert für Jerusalem. Und sobald er den Aufstand gemacht hatte, kam in der Folge das assyrische Heer mit einer Invasion nach Judäa und schließlich zur Belagerung Jerusalems. Das assyrische Heer war vorher in Lachis, einer stark ummauerten Stadt in der Nähe von Jerusalem. Und dann wurde eine Division abgesandt unter der Führung des Tartan, das ist der Feldherr, des Rabsaris, das ist der Oberkämmerer, und des Rabschake, das ist der Obermundschenk, der dann die Verhandlungen führte vor der Stadt draußen. Das wird noch wichtig sein, dass es ausgerechnet der Obermundschenk ist, der verhandelt. Also der sich gerade für das Thema Trinken besonders interessiert, ja? Die Verhandlungen geschahen draußen bei der sichtbaren Wasserleitung Jerusalems, und zwar beim Siloah-Kanal. Der Siloah-Kanal wird in Jesaja 8, Vers 6 erwähnt. Das sind diese still fließenden Wasser von Siloah. Das darf man nicht verwechseln mit dem Siloah-Teich und mit dem Hiskia-Tunnel. Das war also ein alter Kanal, der außerhalb von Jerusalem sichtbar war. Dort kamen diese Führer der Assyrer, bei der Wasserleitung hielten sie an und wollten verhandeln, so dass die Leute von Jerusalem von selbst die Stadttore auftun und sich ergeben ohne Kampf. Warum genau an diesem Ort? Die Assyrer wollten gar klar machen. Schaut, ein paar Spatenstiche und wir haben euch diesen Kanal da draußen haben wir verstopft und ihr werdet verdursten. Also sie wollten Jerusalem verdursten lassen, indem sie den alten Siloah-Kanal, den sichtbaren, verstopften. Aber Hiskia hat einen unsichtbaren Kanal geschaffen, der das Wasser beständig ins Innere der Stadt führte. Und das war also der Obermundschenk, der da die Verhandlung führte, und er sagte, sie sollen sich ergeben, sonst wird es dazu kommen, dass man in Jerusalem seinen eigenen Urin trinken muss. So hat er gesprochen. 2. Könige 18, 27 und 31. Aber das Volk war auf der Stadtmauer, verfolgte diese Verhandlung, und sie schweigen. Sie sagen kein Wort. Und es wird ausdrücklich gesagt in 2. Könige 18, Vers 36, Hiskia hatte geboten, niemand darf sprechen. Und so haben sie das Geheimnis der unsichtbaren Wasserader Jerusalems nicht preisgegeben. Die haben sich natürlich ins Fäustchen gelacht, als der da mit Urin und so kam. Aber der Rabschake, der Obermundschenk, vor den Stadtmauern Jerusalems, verhöhnt den Gott Israels, spottet darüber, dass Hiskia auf diesen Gott vertraut und stellt diesen Gott, den allein wahren Gott, den falschen Göttern der Nationen gleich. Er sagt, ja, was wollt ihr? Schaut mal, die Götter von diesem Volk und von diesem Volk und von diesem Volk, die konnten denen auch nicht helfen. Wir haben sie alle erobert. Und jetzt glaubt ihr, weil ihr an Jahwe glaubt, den Gott Israels, dass ihr verschont werdet. Also, schlimm in mehrer Hinsicht. Er verspottet das Vertrauen Hiskias, er verspottet den Gott Israels und stellt ihn falschen Göttern gleich. Aber Hiskia wusste, wo die Quelle der Kraft war. Sein Name, der Herr gibt Kraft, der Herr stärkt. Er war ein Mann des Gebets. Und wir lesen in 2. Könige 19, Vers 1, Und es geschah, als der König Hiskia es hörte, da zerriss er seine Kleider und hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Weiter, Kapitel 19, Vers 14. Und Hiskia nahm den Brief, er bekam von den Assyrern einen Warnbrief, und Hiskia nahm den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Und er ging in das Haus des Herrn hinauf, sehen wir, von der Süd, vom Südabhang, wo sein Palast war, ging er hinauf auf die Bergspitze von Zion zum Tempel. Und er ging in das Haus des Herrn hinauf und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach, Herr Gott Israels, der du zwischen den Cherubim thronst, eben bei der Bundeslade, die auf dem Felsen der Bergspitze war. Du allein bist es, der Gott ist, von allen Königreichen der Erde, also auch über die Assyrer. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre. Herr, tue deine Augen auf und sieh. Ja, höre die Worte Sanheribs, die er gesagt hat, um den lebendigen Gott zu höhnen. Wahrlich, Herr, die Könige von Assyrien haben die Nationen und ihr Land verwüstet. Und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren nicht Götter, sondern ein Werk von Menschenhände, Holz und Stein. Und sie haben sie zerstört. Und nun, Herr, unser Gott, rette uns doch von seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde wissen, dass du, Herr, allein Gott bist. Also ein dramatischer Moment. Es ging darum, dass die Assyrer erkennen könnten, dass der Herr, der Gott Israels, der einzig wahre Gott ist. Und so macht Hiskia sein Problem zum Problem Gottes. Den Brief nimmt er und stellt ihn vor Gott. Schau mal, was der geschrieben hat. Das ist dein Problem. Du wirst gehöhnt. Greife doch ein zugunsten deiner Ehre. Und gleich darauf kam der Prophet Jesaja, also der Prophet, der das größte Prophetenbuch der Bibel geschrieben hat. Das lesen wir Vers 20. Da sandte Jesaja, der Sohn Amoz, zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Was du wegen Sanheribs, des Königs von Assyrien, zu mir geredet hast, habe ich gehört. Dies ist das Wort, welches der Herr über ihn geredet hat. Und dann kommt ein Gedicht von Jesaja. Es verachtet dich, es spottet deiner, die Jungfrau, die Tochter Zion. Die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt dir nach. Also, denn über die Assyrer. Wen hast du gehöhnt und gelästert und gegen wen die Stimme erhoben? Gegen den Heiligen Israels hast du deine Augen emporgerichtet. Und so weiter. Also, Jesaja gibt Gottes Botschaft, die Hiskia versichert, dass der Herr eingreifen wird. Und so ist es geschehen. Wir lesen in der Bibel in 2. Könige 19,35, wie der Engel des Herrn eingreift. 19,35. Und es geschah in selbiger Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und schlug in dem Lager der Assyrer 185.000 Mann. Das sind übrigens etwa so viele, wie beim Golfkrieg gefallen sind. Also, dass man die Dimension ein bisschen vor sich hat. 185.000 Mann. Und als man des Morgens früh aufstand, siehe, da waren sie allesamt Leichname. Und Sanherib, der König von Assyrien, brach auf und er zog fort und kehrte zurück und blieb in Ninive. Und es geschah, als er sich im Haus Nisroks seines Gottes niederbeugte, da erschlugen ihn Adrammelech und Scharezer, seine Söhne, mit dem Schwerte. Und sie entrannen in das Land Ararat, und Esarhaddon, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. Der Engel des Herrn griff ein. Wichtig, im Alten Testament, wenn der Engel, nicht ein Engel, und es ist, sollte hier mit bestimmtem Artikel übersetzt sein, der Engel des Herrn ist nicht ein Engel wie sonst, sondern das ist der Sohn Gottes im Alten Testament. Das Wort Engel braucht nicht zu verwirren, denn auf Hebräisch Malach bedeutet einfach ein Gesandter. Das kann ein Engelwesen sein, das kann aber auch ein Mensch sein und es kann auch Gott selber, der Sohn Gottes, sein. So wie zum Beispiel in 1. Mose 16, Hagar sieht den Engel des Herrn und dann nennt sie ihn Yahweh, also den Ewigen, den Unwandelbaren. Es ist also Gott selber, der kommt und die Armee vor den Toren Jerusalems erschlägt und so müssen die Assyrer abziehen, unverrichteter Dinge und später wird Sanherib sogar in seinem Tempel ermordet. Also der Gott, der ihm eigentlich helfen sollte, rettet ihn nicht, sondern seine eigenen Söhne ermorden ihn später. Nun, ich habe vorhin das Taylor-Prisma gezeigt. Das kennt man seit dem letzten Jahrhundert. Es ist Sanheribs originaler Feldzugsbericht. Original 37,5 cm hoch. Die Assyrer haben das sehr oft gemacht, solche Prismen, wo sie ihre großen Leistungen aufgeschrieben haben. Diese Prismen wurden dann in Fundamente von Stadttoren, Tempeln und Palästen versenkt, sodass dann in künftigen Generationen, wenn Leute da graben, dass sie diese Dinge finden und sehen, was für großartige Leute das gewesen sind, die Könige von Assyrien. Und das erklärt auch, dass diese Prismen gekennzeichnet sind davon, dass sie prahlerisch und hochfahrend sind im Stil. Auf diesem Prisma findet man eine Liste von vielen Aufständen, die Sanherib niederschlagen musste. Eben, auch andere Völker haben sich erhoben gegen die Assyrer, so wie Hiskia, und dann musste Sanherib sie niederschlagen. Auf diesem ausführlichen Bericht wird erwähnt auch Merodach-Baladan, das ist der babylonische König, von dem gesagt wird in Jesaja 39, dass er zu Hiskia auf Besuch, dass er hohe Diplomaten auf Besuch geschickt hatte. Der hat nämlich auch von Babylon einen Aufstand gemacht gegen die Assyrer und offensichtlich, dass er Leute, Diplomaten zu Hiskia schickte, das war, um sich mit ihm zu verbünden gegen die Assyrer. In der Bibel steht zwar, sie sind gekommen, um Hiskia zu gratulieren, dass er durch ein Wunder gesund geworden war von seiner Krankheit. Aber eben so geht es in der Politik, ja? Man gratuliert für alle persönlichen Dinge und so, und dann werden die großen Geschäfte gemacht. Also dieser Merodach-Baladan wird auch hier erwähnt als Aufständischer gegen die Assyrer. Weiter wird erwähnt, dass Hiskia sich geschlagen gab und den Assyrern einen hohen Tribut bezahlt habe. Das war nämlich noch bevor Jerusalem belagert wurde, aber Judäa war schon schwer unter Beschuss der Assyrer, da hat Hiskia plötzlich eine große Geldsendung den Assyrern geschickt, die haben das genommen, aber das hat sie nicht daran gehindert, dann trotzdem Jerusalem erobern zu wollen. Das wird erwähnt. Aber weiter wird überhaupt nicht davon gesprochen, dass Jerusalem erobert worden wäre. Obwohl auf dem Prisma, da stehen 64 Städte mit starken Mauern befestigte Städte, die alle Sanherib erobert hatte. Aber von Jerusalem heißt es, Zitat, und Hiskia vom Lande Juda, der sich meinem Joch nicht gebeugt hatte, 46 seiner festen Städte mit Mauern versehene und die kleinen Städte in ihrer Umgebung ohne Zahl durch Niedertreten mit Bohlenbahnen und durch Ansturm mit Belagerungsmaschinen, durch den Kampf der Fußtruppen. Ihn selbst, Hiskia, wie ein Käfigvogel inmitten der Stadt Jerusalem, der Stadt seines Königtums, schloss ich ein. Also er sagt nur, dass er Jerusalem eingeschlossen hat, aber sagt nichts davon, dass er Jerusalem erobert hätte. Und er sagt kein Wort, dass seine Armee vor den Toren Jerusalems in einer Nacht erschlagen worden war. Ist ja klar. Man in einem hochtrabenden, prahlerischen Bericht kann man nicht seine Schmach und Schande erwähnen. Aber so übergeht er das einfach ohne Worte. Aber interessant ist, er sagt nur, Jerusalem sei eingeschlossen gewesen und dann sei er zurückgegangen und erst später hätte dann Hiskia einen Tribut nach Ninive bringen lassen. Also hat er den nicht vor Ort bekommen. Das ist ganz klar, dass er Jerusalem nicht erobern konnte. Er musste wieder abziehen, aber die Niederlage, die erwähnt er schlicht mit keinem Wort. So ist es interessant, wenn man einen außerbiblischen Bericht hat und die Bibel und das zusammen anschaut und dann auch die Unterschiede sieht und sieht, wie sie sich eben wunderbar ergänzen. Jetzt wollen wir uns mit der geistlichen Bedeutung dieser ganzen Sache näher beschäftigen. Die heilsgeschichtliche Bedeutung. Die Lebensquelle, Gihon, das war ja die Lebensquelle für Jerusalem, die Stadt Gottes. Sie ist ein Bild von dem lebendigen Gott selbst. In Sprüche 14, Vers 17 lesen wir, 14, Vers 27, ich habe ein bisschen zu schnell gearbeitet. Die Furcht des Herrn ist ein Born oder eine Quelle des Lebens, um zu entgehen den Fallstricken des Todes. Genau so hat das Hiskia erlebt. Er hat den Herrn gefürchtet, er hat den Quell, die Quelle in die Stadt geführt und ist so dem Tod entronnen. Aber die Gihon-Quelle selbst ist also damit ein Bild von Gott selber, der die Quelle ist von allem Leben. Und dabei muss ich erklären, der Ausdruck lebendiges Wasser in der Bibel oder Wasser des Lebens, das ist die Übersetzung von Hebräisch Mayim Chayim. Und dieser Ausdruck bedeutet nichts anderes als frisches Quellwasser. Also noch im heutigen modernen Hebräisch, wenn man von frischem Quellwasser spricht, dann sagt man Lebenswasser oder Wasser des Lebens oder lebendiges Wasser. Mayim Chayim. Das ist also nicht ein geistlicher Ausdruck, sondern es ist ein ganz normaler, sachlicher Ausdruck. Und lesen wir noch Jeremia 2, Vers 13, um zu sehen, Gott als Quelle des Lebens. Jeremia 2, Vers 13, da wird dem Volk Israel Abfall vorgeworfen. In einer späteren Zeit. Denn zwiefach Böses hat mein Volk begangen. Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. Also Gott ist der Quell des Lebens, der lebendiges Wasser gibt. Und davon ist die Gihon-Quelle ein Bild. Nun, das lebendige Wasser wird im Neuen Testament verschiedentlich aufgenommen, zum Beispiel in Johannes 4, Vers 10 im Gespräch des Herrn mit der samaritischen Frau am Brunnen. Da sagt er, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also nicht nur einfach gestandenes Brunnenwasser, sondern frisches Quellwasser. Und die Frau reagiert richtig. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Und der Herr Jesus erklärt dir dann, dass er ein Wasser hat, das ganz anders ist. Vers 13. Jeden, der von diesem Wasser trinkt, von diesem gestandenen Brunnenwasser, wird wiederum dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Und diese Frau, die fünfmal verheiratet war, und jedes Mal ging es schief, und zum sechsten Mal lebte sie im Konkubinat, eine Frau, die Erfüllung gesucht hat und nicht gefunden, sie sagt,
Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht mehr dürste und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Also wir sehen, wie von der wörtlichen Bedeutung jetzt hinübergegangen wird zum Geistlichen. Und in Johannes 7, Vers 38 wird erklärt, was dieses frische, lebendige, eben frei fließende Wasser neutestamentlich bedeutet. Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt, dies aber sagte er von dem Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also wir sehen, das lebendige Wasser im Neuen Testament ist ein Bild vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes erfrischt und belebt die Seele des Menschen, indem er nämlich die Herrlichkeit des Sohnes Gottes offenbart. Und darum wird auch in der Offenbarung im letzten Kapitel, 22, Vers 17, jeder Mensch, der Durst hat, eingeladen zu kommen und gratis zu trinken von dem Wasser des Lebens. Das ist also das Wasser, die Erfrischung, die aus Gott selbst kommt, Gott, der das wahre Leben gibt, das ewige Leben. Weiter ist Folgendes festzuhalten. Diese Lebensquelle Jerusalems, durch Hiskia gebaut, war eine unsichtbare Lebensquelle. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 17, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Genauso haben wir als Gläubige im Neuen Testament auch eine unsichtbare Lebensquelle wie damals Hiskia. Der Mundschenk von Assyrien, der spottete über die Leute von Jerusalem. Eben, er wusste gar nichts von dieser unsichtbaren Quelle. Er kannte sie nicht und er sah sie auch nicht. Weiter ist festzuhalten, das Wort Gihon, hebräisch ausgesprochen Gihon, bedeutet Hervorbruch oder Ausbruch, gemeint ist des Wassers. Diese Gihon-Quelle ist also eine massive Quelle. Wir haben ja gesehen, bis zu 50.000 Liter pro Stunde, das gibt schon einen rechten Druck. Und so ist die Gihon-Quelle auch ein Bild der Kraft des Heiligen Geistes. Der Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, gerade noch vor Pfingsten, ihr werdet mit Kraft aus der Höhe angetan werden. Also davon spricht die Gihon-Quelle auch eindrücklich, von der Kraft des Heiligen Geistes, von dem Geist, den die Welt nicht sieht und nicht kennt, der aber die Seele des Gläubigen auch in der Not und Bedrängnis der Assyrer, also in der Not und Bedrängnis der Feinde, eben erfrischt und belebt. Ja, es ist 11 Uhr, ich glaube, wir sollten eine Pause machen. Können wir vielleicht etwas singen zwischendurch? Jemand einen Vorschlag? Machen wir weiter. Wir haben uns also eben mit der Gihon-Quelle noch beschäftigt. Und jetzt gehen wir zum Ausdruck Siloah-Teich. Siloah, hebräisch ausgesprochen Shiloach. Das kommt von einem Tätigkeitswort, Shalach, das heißt senden. Und deshalb kann man Siloah oder im Neuen Testament Siloam, das ist das Gleiche, übersetzen mit Entsendung oder Gesandt, so wie das ja auch gemacht in Johannes 8, Vers 7, gibt der Apostel Johannes die Übersetzung Gesandt für Siloam. Damit ist gemeint Entsendung des Wassers, denn das Wasser wird von der Gihon-Quelle über diese 533 Meter entsandt in den Siloah-Teich. Das hat nun natürlich auch eine großartige Bedeutung, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, ging ja vom Vater aus, kam den weiten Weg aus dem Himmel in diese Welt, um uns das Leben zu bringen, das lebendige Wasser. Und genau das ist die ausgesprochene Botschaft des Johannesevangeliums. Dort kommt der Ausdruck gesandt 41 Mal vor in Bezug auf den Herrn Jesus. Also es ist ein Schlüsselbegriff für dieses Evangelium. Ich habe alle 41 Stellen hier auf dem Blatt aufgeführt. Der Herr Jesus, der Gesandte vom Vater. Und das wird natürlich uns dann auch helfen, die Geschichte von dem Blindgeborenen, der sich in Siloam waschen musste, besser zu verstehen. Denn der Siloam-Teich weist eben hin auf den Herrn Jesus, der gekommen ist, ausgegangen ist von dem Vater, in diese Welt gesandt worden ist, um das Leben zu bringen. Zum Beispiel einfach so einzelne Stellen. Johannes 3, Vers 17. Wir lesen nicht alle 41 Stellen, keine Angst. Aber das lohnt sich, das mal durchzugehen zu Hause. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Also mit gesandt, da hat der Herr Jesus gegenüber Nikodemus in Jerusalem das hebräische Wort Shalach gebraucht, das dann eben anklingt an Shiloach, den Siloam-Teich. Oder ein weiteres Beispiel, 3 Vers 34, denn der, welchen Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Oder 5 Vers 37, einfach so herausgegriffen. Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Oder 38 Grad. Und sein Wort habt ihr nicht bleiben in euch. Denn welchen er gesandt hat, diesem glaubt ihr nicht. Vorwurf an die Führer. Und so weiter. Also der Herr Jesus ist der Gesandte und damit die Erfüllung vom Siloam-Teich. Aber im Johannesevangelium wird dann das weiter ausgeweitet. Der Herr Jesus spricht auch davon, dass er den Heiligen Geist senden werde, der von dem Vater ausgehen würde. Und so weist eben das lebendige Wasser so auf den Heiligen Geist hin. Johannes 13, Vers 20, das ist ein Druckfehler, das ist 14, Vers 14, 26, jawohl. Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jeder wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Heilige Geist wurde gesandt, kam am Pfingsttag in diese Welt, um die Erlösten eben zu belehren und sie zu erinnern. Nur so nebenbei gesagt, man kann sich nur an etwas erinnern, was man auch schon einmal mitbekommen hat. Also wer die Bibel zu Hause zugeschlagen lässt, der muss nicht damit rechnen, dass der Heilige Geist ihn mal erinnert. Der Heilige Geist kann uns nur erinnern, was wir schon gelesen und empfangen haben aus seinem Wort. Und daran kann er uns erinnern, wenn wir das in uns aufgenommen haben. Dann eine weitere Stelle, 15, 26. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, eben von der Gichon-Quelle, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Und noch 16, Vers 7. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Wichtig, Der Vater sendet den Heiligen Geist, der Sohn sendet den Heiligen Geist. Ausgehend vom Vater und von dem Sohn. Das war ja ein Dogmenstreit früher. Gut, und das Thema wird aber noch auf einer weiteren Ebene im Johannesevangelium weitergeführt. Der Herr Jesus sendet auch die Erlösten, die durch ihn ewiges Leben bekommen haben, in diese Welt. 13, Vers 16. Wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer, noch ein Gesandter größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisset, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also der Herr Jesus betrachtet sich als der Sendende und die Gläubigen sind die Gesandten, die auf ihn hören sollen. Aber noch deutlicher, 17, Vers 18. Im Gebet des Herrn zum Vater vor seinem Kreuzestod, Johannes 17, 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Da wird sogar verglichen, so wie der Vater den Sohn gesandt hat, so sendet der Sohn jetzt die Erlösten in diese Welt. Also die Analogie ist ganz deutlich da. Und noch 20, Vers 21. Jesus, der Auferstandene, spricht. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, Friede euch. Gleich wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Also genauso wie er das Wasser des Lebens gebracht hat, so sollen die Erlösten jetzt, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, dieses Wasser des Lebens weitergeben und so gewissermaßen Siloah-Tunnel sein. Zur Zeit der Evangelien war der Siloah-Teich ein öffentliches Ritualbad. Ich schaue ein paar Bilder an. Das ist also nochmals dieses Taylor-Prisma, der Feldzug von Sanherib. Hier Jerusalem im Jahr 30. Ein Stadtplan, mit dem man sich gut zurechtfinden kann. Das ist der Tempelplatz, das größte Heiligtum aller Zeiten. Größer, viel größer als der Karnak-Tempel. Der ist nämlich 80.000 Quadratmeter groß. In einer ägyptischen Broschüre habe ich gefunden, die Bemerkung, es sei das größte Heiligtum der ganzen Menschheitsgeschichte. Aber da haben sie übersehen, dass es in Jerusalem 144.000 Quadratmeter sind. Also. Hier haben wir den Südabhang des Tempelberges. Aber wir sehen nun, wie in neutestamentlicher Zeit eben die Stadt dermaßen gewachsen war. Schon von der Zeit der Könige her. Nun, da dieses Haus hier ganz im Südende der Stadt, das ist der Siloah-Teich, dieses Haus, ein öffentliches Ritualbadhaus. Und da hinten gab es dann noch einen Ausfluss, wo das überfließende Wasser hinuntergeführt wurde. Vielleicht auch wichtig ist, gerade für das Folgende, es gab hier einen speziellen Ausgang aus dem Tempel. Man sieht heute noch den Ansatz von diesem gewaltigen Bogenbau. Es ist der größte Bogenbau der Antike. Der führt hier in eine Straße, eine Gasse, die geht hinunter über Treppen bis ins Südende, bis zum Siloah-Teich. Und in Johannes 9 kommt der Herr Jesus gerade aus dem Tempel heraus. Und die Jünger sehen den Blindgeborenen. Der muss also irgendwo im Südbereich des Tempels gewesen sein. Denn hier im Süden, da war ja der Hauptausgang und Eingang für das Volk, für das gewöhnliche Volk. Der Herr Jesus streicht ihm diese Erde mit Speichel vermischt auf die Augen und sagt dem Blindgeborenen, gehe hin nach Siloam und wasche dich. Nicht wasche die Augen. Wasche dich. Nimm ein Ritualbad im Siloer Badhaus. Und da musste der Blindgeborene da die ganze Treppe allein hinuntergehen bis zum Siloer Ritualbadhaus und da musste er sich baden und die Augen auswaschen. Aber es war natürlich günstig, er musste keine Abzweigungen nehmen und so weiter. Das war ein direkter Weg darum. Aber doch für einen Blindgeborenen, er musste über die Treppen da alleine hinuntergehen. Das eine Rekonstruktion von dem Siloer Badhaus damals. Sieht man auch noch schöner, diese Treppe, die da hinunterführte. Er musste also sich waschen und so wurde er, der Blindgeborene, sehend. Das zeigt uns Wichtiges. Die Lehre von den Waschungen nach Hebräer 6, Vers 1 gehörte zu den Grundlehren des Judentums. Wer sich nicht zuerst rituell durch ein Bad reinigte, durfte nicht in den Tempelbezirk hineingehen, in den Heiligen. Übertragen bedeutet das Folgendes. Die Bibel wird nämlich verglichen mit einem Wasserbad. In Epheser 5, Vers 26 heißt es, dass Christus seine Gemeinde reinigt mit der Waschung mit Wasser durch das Wort oder durch das Wasserbad des Wortes. Da wird diese Einrichtung der Ritualbäder geistlich erklärt. Die Bibel ist ein Bad. Es geht so, wenn wir die Bibel lesen, deckt sie unsere Fehler auf und wo unsere Irrtümer und Sünden. Das soll uns dazu führen, dass wir in Reue Gott dies bekennen, wenn wir unsere Sünden bekennen. So schreibt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und das Wort reinigen ist ein technischer Ausdruck im Griechischen für die rituelle Reinigung. Also, so ist die Bibel das Wasserbad. Noch das Wasserbad des Wortes. Wir sehen also, das Wort ist das Wasser von Siloa sinnbildlich das Wort Gottes einerseits, dann den Heiligen Geist andererseits. Aber das ist eine Einheit, denn die ganze Schrift ist vom Heiligen Geist inspiriert. 2. Timotheus 3, Vers 16. Darum wird auch das gleiche Bild verwendet. Also das zeigt uns noch viel mehr, wie konnte der Blindgeborene sehend werden? Er musste sich hier reinigen. Und so können wir nur geistlich sehend werden, wenn wir unsere Schuld Gott ehrlich bekennen und in unserem Leben radikal aufräumen wollen. Das führt zu dem Wunder des Blindgeborenen. Der Blindgeborene sagt es selber gegenüber den Leuten vom höchsten Gerichtshof. Es ist von Ewigkeit her noch nie gehört worden, dass einem Blindgeborenen die Augen geöffnet worden sind. Das war also etwas, das nie geschehen ist in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und die Rabbiner haben damals gelehrt, nur der Messias wird einmal Blindgeborene heilen können. Und dann ist das geschehen in Johannes 9. Er hat sich da ausgewaschen und ist sehend geworden. Und der oberste Gerichtshof musste ja kontrollieren, prüfen, wenn eine messianische Bewegung in Israel aufkam, ob das von Gott ist oder von den Menschen. Darum haben sie diesen Blindgeborenen dermaßen detailliert untersucht. Und sie haben ihn wieder gefragt, jetzt erzähl uns nochmals, wie hat der deine Augen geöffnet? Er sagt, ich habe es doch schon gesagt, warum wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Das war ein bisschen zu weit gegangen. Aber er hat das sehr gut gemacht. Er hat einfach erklärt, wie es ging. Es war ein Mensch, er hat mir einen Erde auf die Augen getan, hat gesagt, gehe nach dem Siloer Teich, wasche dich dort und ich habe es gemacht und ich bin sehend geworden. Also er blieb ganz klar bei den Fakten. Und was nicht sein darf, kann nicht sein. Das war die Losung des Hohen Rates damals und schlussendlich haben sie den Blindgeborenen rausgeschmissen. Aus der Gemeinschaft hinausgeworfen. Und der nächste Satz ist dann in Johannes 9, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und er kommt zu ihm und sagt, glaubst du an den Sohn Gottes? Wer ist es, Herr, dass ich an ihn glauben könnte? Er hat ihn ja noch nie gesehen. Und der Herr Jesus sagt, ich bin's, der mit dir redet. Und er fällt nieder und betet an. Also gewaltige, gewaltige Szene. Aber das ist gewissermaßen mit der Lebensader Jerusalems in engster Verbindung. Das ist der Ausfluss aus dem Siloa Badhaus. Sieht man hier, kommt das Wasser, das überlaufende Wasser vom Badhaus kommt dann in diesen Teich hinein. Heute der Siloa Teich sieht so aus. Und er erinnert uns eben an diese Dinge. Aber es geht noch weiter. Der Siloa-Teich spielt eine große Rolle jährlich bei der Shoeva-Prozession. Vielleicht ist das, klingt das wie Bahnhof, noch nie gehört. Dabei kommt das im Neuen Testament eben, spielt das eine Rolle. Es war so, am Laubhüttenfest zur Zeit der Evangelien, es war ja das freudigste Fest. Das Gesetz Mose schrieb dreimal vor, dass man sich an diesem Fest freuen musste. Und da ging jeden Tag ein Priester hinunter. Er kann nochmals zurück bis zum Stadtplan von Jerusalem. Du musst mehr drücken. Bisschen länger. Ja, jetzt geht's. Ein Priester ging mit der Volksmenge zusammen den ganzen langen Weg hinunter vom Tempelplatz bis zum Siloa-Teich. Noch zurück. Ja, jetzt hast du zu wenig lang. Nur zu lang draufbleiben. Ja. Mit einem Goldgefäß schöpfte er Wasser aus dem Siloa-Teich. Das Volk jubelte dabei. Und es gab eine riesige Prozession. Jeden Tag wurde das gemacht. Dann wieder hier diese ganze Treppe hinauf. Dann über den Robinson-Bogen. Eben von dem man heute noch den Ansatz sieht. Das nächste Mal, wenn Sie nach Jerusalem gehen, müssen Sie da gut schauen. Da über den Bogen hinein zum Tempel. Und auf dem Altar gab es ein kleines Silbergefäß, das war fest montiert in einer Ecke. Dort goss er das Wasser hinein. Es war also so feierlich, wenn man wie am Tempel empfangen wurde. Die Priester bliesen die silbernen Posaunen. Empfingen so die ganze Volksmenge. Feierlich goss dann der Priester das Wasser aus dem goldenen Gefäß in dieses Silbergefäß auf dem Altar. Aber das Silbergefäß hatte unten einen Schlitz. So floss das Wasser unten wieder aus. Und dann wurde gebetet, dass die künftige Regenzeit, der Frühregen, der gerade nach dem Laubhüttenfest eintreten sollte, dass der kommt. Weil bleibt er aus, führt das zu einer Missernte im nächsten Frühjahr. Also am Laubhüttenfest hat man darum gebittet, in Verbindung mit dieser Shoeva. Shoeva heißt Ausgießung, Ausgießungsprozession. Die Rabbiner haben erklärt, dieses Wasser, das wir da ausgießen, und damit das Wasser des Frühregens weist hin auf die künftige Ausgießung des Heiligen Geistes über Israel. Das ist die Verheißung von Joel 2, Vers 28 und 29. Oder in anderen Bibelausgaben 3, Vers 1 bis 2. Und jetzt schauen wir in Johannes 7, der Herr Jesus im Tempel am Laubhüttenfest. Das ist ausdrücklich Laubhüttenfest. In Vers 37 geht es um den siebten Tag, den großen Tag. Da wurde also noch einmal diese Shoeva-Prozession durchgeführt und dann geschah etwas, was im Ritual nicht drin war. An dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach. Man beachte, in den Evangelien heißt es oft, Jesus sprach. Jesus sagte. Jesus rief. Das sind also ganz, ganz spezielle Worte des Erlösers. Einer in der Volksmenge steht auf, ruft, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt, dies aber sagte er von dem Geist, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also wir sehen ganz deutlich die Anspielung auf diese Prozession. Wenn jemand Durst hat, soll er zu dem Messias Jesus kommen. So hat ja der Priester das Wasser bei diesem Gefäß oben hineingegossen. Ja, so trinke er. Aber unten kam das Wasser wieder heraus aus dem Gefäß, weil es eine Öffnung hatte. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und in der Bibel wird der menschliche Körper oft als ein Gefäß dargestellt. Eben quasi ein äußeres Gefäß, in dem sehr viel innerlich passiert. Also eine ganz klare Ausdeutung, was das bedeutet. Und Johannes erklärt, dieses lebendige Wasser, diese Ströme lebendigen Wassers, weisen hin auf die Geistesausgießung, die unmittelbar bevorstehen sollte. Und am Pfingsttag eingetreten ist. Apostelgeschichte 2. Also wir sehen dieser ganze Hiskia-Tunnel mit dem Teich am Ende, den er gemacht hat, heilsgeschichtlich von ganz gewaltiger Bedeutung. Vom Alten bis ins Neue Testament durch geht das, spielt das eine Rolle für ganz wesentliche Dinge. In Offenbarung 7 wird auch darauf angespielt. Johannes sieht eine unzählbare Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Nationen, die aus der künftigen großen Drangsalszeit hervorkommen. Das ist Offenbarung 7, Verse 9 bis 17. Man kann das zu Hause für sich lesen. Alle tragen in der Hand Palmen. 7, Vers 9. Das war genau immer am Laubhüttenfest. Jeder musste einen Palmwedel tragen und so zum Fest kommen. Und dann heißt es in Vers 17, Vers 16, sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Jetzt kommt das Wasser auch hinein. Noch wird je die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Am Laubhüttenfest im Herbst ist die Gluthitze des Nahen Ostens vorüber. Ein angenehmes Lüftchen weht abends in Jerusalem. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Das Lamm wird sie leiten zu Quellen des Wassers des Lebens. Das ist genau die Prozession, die man eben, wenn man mit den Palmwedeln zum Tempel kam, Laubhüttenfest, durchgeführt wurde. Am Siloateich. Aber wer ist jetzt der Priester, der zur Quelle führt? Es ist das Lamm. Und da sehen wir, wie am Laubhüttenfest wurden viele Lämmer hier geschlachtet. Auf dem Altar. Und es gab eben der Priester, der diese Prozession durchführte. Aber all diese Einzelheiten weisen alle hin auf eine Person, auf den Herrn Jesus Christus. In ihm wird alles zusammengeführt. Er ist der Priester und das Lamm und. Also das Lamm führt sie zu Quellen des Wassers des Lebens. Und das Schöne dabei ist noch Folgendes. Wir erkennen unschwer eine Anspielung auf Psalm 23. Er führt mich zu stillen Wassern. Aber wer ist es, der dort führt? Im Psalm 23. Der Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Aber hier ist es das Lamm. Nun, der Herr Jesus ist Mensch geworden und weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein. Also er ist der Hirte, der seinen Schafen so nahe kommen konnte, dass er weiß, was es heißt, ein Lamm zu sein. Er hat alle Schwierigkeiten des Lebens auch durchgemacht. Er kennt unsere Probleme nicht nur, weil er Gott ist und alles weiß, sondern weil er es selber auch erlebt hat. Und woher hat man das eigentlich genommen, diese ganze Prozession? Das steht ja im Gesetz Mose. Bei den Anordnungen wie das Laubhüttenfest nicht. Nun, man hat das genommen aus Jesaja 12. Aus dem Propheten, der zur Zeit von Hiskia gewirkt hatte. Und was heißt es in Jesaja 12, im kürzesten dieser 66 Kapitel? Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt. Dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn der Ewige, der Herr ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Heil geworden. Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sprechen an jenem Tag, preiset den Herrn. Mit Wonne Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Das ist diese freudige Prozession hinunter zu den Quellen. Und hier wird es genannt, die Quellen des Heils. Wasser schöpfen. Nun, daher hat man das abgeleitet und jedes Jahr so durchgeführt. Und der Herr Jesus hat das aufgegriffen in Johannes 7, wie wir gesehen haben, und hat die geistliche Bedeutung davon erklärt. Hier wird also die Siloa-Quelle, der Siloa-Teich, genannt Quellen des Heils. Auf Hebräisch steht hier das Wort Yeshua. Wenn man den letzten Buchstaben abdeckt, dann ist das genau die Schreibweise vom Namen Jesus auf Hebräisch. Yeshua. Merkt man den Unterschied im Klang? Yeshua ist Jesus. Yeshua ist Heil, Rettung. Also mit dem Licht des Neuen Testamentes sehen wir hier drin noch deutlicher den Herrn Jesus, den Erlöser. Er ist mir zum Heil geworden, zum Yeshua geworden. Quellen, Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und ein weiterer Punkt, das Wasser, das für die Asche der roten jungen Kuh benutzt wurde, das haben wir ja am letzten Bibelstudientag das Opfer der roten jungen Kuh ausführlich durchgenommen und gesehen, dass es eines der wichtigsten Opfer im Alten Testament überhaupt war. Das Wasser, das mit der Asche verbunden wurde zu einem Reinigungsmittel, das wurde auch immer aus dem Siloa-Teich geholt. 4. Mose 19, Vers 17 wird ausdrücklich gesagt, es muss lebendiges Wasser sein. Und darum hat man eben das frische Quellwasser aus Siloa, den Siloa-Teich, dafür verwendet. Nun wollen wir auch die prophetische Dimension des Hiskia-Tunnels nicht vergessen. Die zukünftige assyrische Belagerung Jerusalems in der großen Drangsalszeit und die Befreiung bei der Wiederkunft Christi. An einer ganzen Reihe von Stellen im Alten Testament wird davon gesprochen, dass die assyrische Armee in der Endzeit Jerusalem nochmals belagert. Ich habe gerade einige Stellen aus Jesaja angeführt, Jesaja 14, 30, 31. Und wir wissen, Jesaja und auch Micha, der davon spricht in Kapitel 5, das waren Zeitgenossen von Hiskia.
Und diese Stellen beschreiben, dass Jerusalem in der Endzeit vor der Wiederkunft des Messias geht. Da wird Jerusalem durch die assyrische Armee nicht nur belagert, sondern auch in höchste Bedrängnis gebracht werden. Also es wird nicht so bleiben wie bei Hiskia, dass sie vor den Toren stehen bleiben und wieder abziehen, sondern Jerusalem wird erobert werden. Und dann wird aber der Herr Jesus in der höchsten Not eingreifen und Jerusalem befreien. Lesen wir diesen dramatischen Bericht aus 14:25, wo es ganz klar um die Endzeit geht. 14:25. Es wird zustande kommen, dass ich Assyrien in meinem Land zerschmettern und es auf meinen Bergen zertreten werde. Und jetzt der dramatische Bericht in Kapitel 30, Jesaja 30, Vers 27. Damit man es gleich vorab sieht, in Vers 31 wird Assur erwähnt. Assur, Assyrien, das ist das Gleiche. Nur eine sprachliche Nuance. Ich lese 30, Vers 27. Siehe, der Name des Herrn kommt von fern her. Sein Zorn brennt und der aufsteigende Rauch ist gewaltig. Seine Lippen sind voll Grimmes und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer und sein Odem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, um die Nationen zu schwingen mit einer Schwinge der Nichtigkeit und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Gesang werdet ihr haben wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird, und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Und der Herr wird hören lassen die Majestät seiner Stimme und sehen lassen das Herabfahren seines Armes mit Zornesschnauben und einer Flamme verzehrendes Feuer, Wolkenbruch und Regengussen, Hagelsteine. Denn vor der Stimme des Herrn wird Assur zerschmettert werden. Und dann in Kapitel 31, Vers 4 bis 5 sieht man, wie der Herr selber kommt, auf den Tempelberg herabsteigt, um Jerusalem in der größten Not aus der Belagerung zu befreien. Der Ausdruck Assur oder Assyrien in der Prophetie ist ein Sammelbegriff für all die vielen mit Syrien verbündeten Völkern, die in der Drangsalszeit Israel total überrennen werden. Viele, viele Kapitel im Alten Testament beschreiben diesen vernichtendsten aller Feldzüge detailliert. Zum Beispiel das ganze Buch Joel geht um dieses Thema, wo beschrieben wird, wie diese Armee das Land vor sich hat, wie der Garten Eden, und sie kommen und alles wird verbrannt durchs Feuer. Das ganze Land wird verwüstet. Und plötzlich greift der Herr selber ein, indem er auf dem Ölberg erscheint. Zacharja 14, Verse 1 bis 5. Also die Erfahrung von Hiskia, wo der Herr selber eingegriffen hat als der Engel des Herrn, weist hin auf diese noch viel größere zukünftige Befreiung Jerusalems bei der Wiederkunft Christi. Und dann wird eine Quelle fließen aus dem Tempelberg. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt, wo diese Quelle erwähnt wird im Alten Testament. Es wird also aus dem Heiligtum, aus dem Allerheiligsten, ein Fluss, eine Quelle hervorbrechen, wird Jerusalems zukünftige Wasserversorgung sein. Und diese Quelle wird zu einem Fluss werden, der schließlich ins Tote Meer hinuntergeht und das Tote Meer von der ökologischen Katastrophe rettet. Nicht wahr? Das Tote Meer trocknet ja aus und das kann zu einer Katastrophe führen im Nahen Osten für die Umwelt, die Ökologie. Man hat ja ein Projekt gehabt vor einiger Zeit, dass man einen Kanal bauen würde vom Mittelmeer zum Toten Meer, um das Wasser so hinunterzuführen, um dieses Problem zu lösen, aber das ist ein Milliardenprojekt und Israel hat nicht gerade zu viel Geld. Aber Das wird ja gelöst werden nach Ezekiel 47. Das ist ja auf dem Blatt da, an dieser Stelle. Wenn ich Mitglied wäre in der Knesset, dann würde ich aufstehen und sagen, Chaverim ve Chaverot, Genossinnen und Genossen, das Geld könnt ihr euch sparen. Ja, weil das Problem wird ja sowieso gelöst werden mit dem Fluss aus dem Tempelberg. Also das wird von hier aus eine Quelle geben, die dann hinunterfließt. Diese Quelle hat es nie gegeben in der Vergangenheit. Durfte es auch nicht geben, denn sonst hätten die Jebusiter ihre Stadt da hinaufgebaut, wo der Tempel hin sollte. Also hat Gott für das alte Jerusalem in der alten Geschichte die Gihon-Quelle gegeben im Kidron-Tal unten. Und das hat wesentlich beigetragen zu der ganzen Geschichte Jerusalems. Aber am Ende der Zeit wird ein Fluss ausgehen aus dem Tempelberg. Da wird also Wasser aus einem Felsen herauskommen. Und so endet die Geschichte Israels, wie sie begonnen hat. 2. Mose 17, nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste kam Wasser aus dem Felsen. Und es endet Ezekiel 47 mit Wasser aus dem Felsen. Also Gott hat Ordnung und Plan in der Heilsgeschichte von Anfang bis zum Ende. Noch ein Wort abschließend aus Psalm 46. Da wird die Drangsal beschrieben, die große Drangsal, 46 Vers 1. Jerusalem in höchster Bedrängnis. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. So hat es Hiskia erlebt, so wird es Jerusalem in der Zukunft erleben und so dürfen wir es heute erleben. Darum werden wir uns nicht fürchten. Wenn gleich gewandelt würde die Erde und wenn die Berge wankten im Herzen des Meeres, wenn seine Wasser toben und schäumen, die Berge erbebten durch sein Ungestüm. Und jetzt kommt ein neues Kapitel. Der Messias ist da. Ein Strom. Seine Bäche erfreuen die Stadt Gottes. Das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte. Sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen beim Anbruch des Morgens. Es toben die Nationen, die Königreiche wanken. Er lässt seine Stimme erschallen. Die Erde zerschmilzt. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Verheerungen angerichtet hat auf der Erde. So wird er die Völker zum Schweigen bringen und Israel segnen. Aber das dürfen wir vorweggenommen schon heute erleben. Wir haben die Gihon-Quelle. Der Jesus, der Heilige Geist, sein Wort und wir haben auch seine Hilfsmittel, um so wie Hiskia, der ein Mann des Gebets war, Gottes Volk liebte und in Voraussicht für das Volk sorgte. Dieser Mann wurde von Gott gesegnet und gerettet. Es ist also eigentlich eindrücklich bei Hiskia zu sehen, er hat Intelligenz angewendet, um Jerusalem zu retten. Also hat alle verfügbare Ingenieurbaukunst eingesetzt. Hätte ja sagen können, ja, wenn Gott helfen will, dann wird das sowieso durch ein Wunder tun. Können wir auch so machen, oder? Wenn die Kinder todkrank sind und sagen, ja, Gott wird ein Wunder tun, wir beten jetzt einfach. Aber ist es wirklich so, dass wir keine Medikamente benutzen sollten, keine Hilfsmittel, keine Operation, nichts? Ja, so hätte Hiskia denken können. Aber er hat einen Tunnel bohren lassen, auf erstaunlichste Art und Weise. Er hat also alles, was er an Fähigkeiten hatte und seine Leute, hat er eingesetzt, aber er hat nicht darauf vertraut, sondern hat vertraut, dass der Herr ihn retten würde. Und so hat er dazu noch ein Wunder, wir können sagen, à discretion, einfach noch dazu erlebt, gewaltig, einzigartig. Und so hilft das uns auch irgendwie, dieses Spannungsfeld zwischen
vernünftig denken, unsere Fähigkeiten einsetzen einerseits und Vertrauen haben auf die Wirksamkeit des Gebets und auf Gottes Eingreifen in der Not, dass wir diese Dinge besser zusammenbringen. Das ist nicht ein Gegensatz, sondern das gehört zusammen.